Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates und ehemaliger Präsident des Deutschen Kulturrates. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir sprechen über das, was heute wichtig ist, was heute wichtig werden wird, Herr Höppner. Eine Nachricht hat uns gerade eben erst erreicht. Wiglaf Droste, der Autor, der Satiriker, ist gestorben. Oder ich sollte auf jeden Fall auch sagen, der Musiker Wiglaf Droste.
Der Markt wird's schon richten. Der Markt wird's schon richten. Der Markt wird's schon. Und tut er das mitnichten, dann haben wir dafür ja jetzt das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das Wachstumsbeschleunigungsgesetz.
Wiglaf Droste, im Alter von 57 Jahren, nach kurzer, nach schwerer Krankheit gestorben. Das hat seine Familie am Vormittag mitgeteilt. Christian Höppner, auch wenn man ihn nicht kennt oder nicht gut kennt, man merkt allein schon in diesen 30 Sekunden einen Mann, der mit Sprache unglaublich gut umgehen kann.
Unglaublich gutes Gefühl dafür hat und auch sehr widerständig ist, sehr, sehr, also nicht glatt gebügelt.
Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates, ist an meiner Seite, um über Themen und Schlagzeilen dieses Tages zu reden. Zum Beispiel diese: Wechselt Angela Merkel nach Brüssel? Diese Frage findet sich in verschiedenen Medien heute, ausgelöst durch ein Interview, das die Kanzlerin der Süddeutschen Zeitung gegeben hat und in dem sie sagt, Zitat: Viele machen sich Sorgen um Europa, auch ich. Daraus entsteht bei mir ein noch einmal gesteigerteres Gefühl der Verantwortung, mich gemeinsam mit anderen um das Schicksal dieses Europas zu kümmern. Zitat Ende, Angela Merkel. Herr Höppner, bevor ich frage, ob Merkel in Brüssel eine gute Idee ist, erstmal eine vorsichtige Skepsis gegenüber der eigenen Zunft. Ist das ein bisschen überinterpretiert?
Ich finde, das ist vollkommen professionell interpretiert, aber man muss natürlich sehen, dass sie im Interview an anderer Stelle auch definitiv ausgeschlossen hat, dass sie nach 21 weiter überhaupt in der Politik tätig sein will. Nun kennen wir so eine Aussagen und wissen auch, dass die dann oft wieder zurückgenommen werden. Ich finde die Spekulation gut und wichtig, aber ich sehe nicht wirklich substanziellen Inhalt in diesem Interview.
Ja. Sie sehen das so gemeinsam mit Elmar Brok, der langjährige CDU-Europapolitiker, der das folgendermaßen formuliert hat vorhin.
Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, denn sie hat klar gesagt im Vorstand und ich habe vor wenigen Tagen nochmal mit ihr gesprochen, dass sie nicht die Absicht hat, nach Brüssel zu gehen. Sie will ihr Mandat bis 21 hier machen. Sorgen macht sie sich zurecht in Europa und deswegen ist das eine gute Nachricht, dass sie sich jetzt engagiert einbringen will. Das heißt aus unserer Sicht auch, dass sie aktiv im Rat für den Kandidaten Weber arbeiten wird. Und dass sie auch in den nächsten Monaten gestaltet, wenn wir die neue Kommission aufstellen, um auf die Art und Weise Europa wieder voranzubringen.
Elmar Brok, CDU-Europapolitiker, das hat er gerade unserer Korrespondentin Barbara Schmidt-Matern noch ins Mikrofon mitgegeben. Also auch nochmal der interne Blick aus dem CDU-Präsidium. Nichtsdestotrotz, es gibt, Herr Höppner, die Spekulation auch in Brüssel, möglicherweise auch, weil man da eine gewisse Notwendigkeit sieht, eine starke Frau auf einen wichtigen Posten zu hieven. Es ist da immer wieder die Rede vom EU-Ratspräsidentenposten, also der Nachfolge von Donald Tusk. Jetzt, wenn wir es jetzt mal in der freien Entscheidung hätte, spräche denn vieles dafür, dass sie das tun sollte?
Aus meiner Sicht ja, also dass ich die Kanzlerin sehr schätze, das ist ja kein Geheimnis, auch in den Zeiten, wo ihre Umfragewerte nicht so hoch waren wie heute. Ich finde, sie ist eine ausgezeichnete Analytikerin, das zeigt auch nochmal das Interview in der Süddeutschen Zeitung. Insofern in der Moderation hervorragend, in Analyse und Moderation. Was mir inzwischen fehlt, ist die Frage A der Kommunikation dessen, was aktuell passiert und die Kommunikation, was eigentlich die Ziele anbetrifft. Das reicht eben jetzt nicht, bezogen nochmal auf die Bundesregierung, immer auf die Koalitionsvereinbarung zu verweisen und daraus zu zitieren, sondern die Ziele wirklich den Menschen näher zu bringen. Und das hat was zu tun auch mit veränderten Rezeptionsverhalten, wie Menschen heute Nachrichten aufnehmen. Da ist ja insgesamt die Bundesregierung, finde ich, hält nicht Schritt mit dem, wie sich Rezeptionsverhalten ändert. Insofern, ich glaube, es wäre sehr gut, aber ihr Motto Schritt für Schritt, das wird halt nicht immer ausreichen. In der heutigen Zeit erfordert es mehr als nur einen Schritt nach dem anderen zu machen. Mhm.
Mangel an Vision. Das ist ja auch etwas, was ihr nachgesagt wird, gerade auch mit Blick auf europäische Fragen. Ich habe diese Frage, die ich Ihnen gerade gestellt habe, vorhin für mich selbst gewälzt, habe sie auch so leise gemurmelt im Newsroom und bin dann zu einer 70%-Entscheidung gekommen, habe gesagt, nein, es ist, glaube ich, nicht gut, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, verbrannte Erde ist vielleicht zu scharf als Urteil, aber es ist wirklich einiges hängen geblieben durch die Euro-Krisenzeit, auch an Misstrauen gegenüber einer Angela Merkel. Und zum Zweiten, sie ist seit de facto 14 Jahren die wichtigste politische Figur Europas. Das heißt, es wäre in gewisser Weise auch ein Weiter-so, wenn allerdings auch an anderer Stelle.
Ja, das würde ich anders einschätzen. Also ich denke schon, dass sie in dieser neuen Rolle, wenn wir denn wirklich in diesem Konjunktiv nur weiterreden können, in dieser neuen Rolle es meisterhaft verstehen würde, auch wieder zusammenzuführen. Das ist schon einiger ihrer Fähigkeiten. Mich treibt vielmehr die Frage um, es ist im Grunde genommen unverständlich, was passiert eigentlich mit der Partei, CDU als Volkspartei? Wie geht es weiter mit der Bundesregierung? Da hängt eine Menge dran. Sie hat ja immer klar gesagt, für sie ist für die Legislaturperiode gewählt. Aber also so wie das im Moment läuft, in einer Aufgabenverteilung zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr, finde ich es sehr unbefriedigend. Und ich habe schon das Gefühl, dass in der Partei es auch wirklich einen Aufbruchbegehren gibt. Das hat nichts mit der generellen Kritik an ihr zu tun, aber es ist einfach eine sehr lange Zeit.
Lange Zeit. Und aber dann wiederum, Sie haben es ja angedeutet, ich meine, wenn Angela Merkel wirklich gehen sollte und wenn sie einen dieser europäischen Top-Jobs annehmen sollte, dann reden wir jetzt vom Sommer oder spätestens Herbst 2019, dann müsste ja jemand folgen. Und da ist natürlich auch die Frage, sind wir dafür schon bereit? Sind Sie dafür bereit?
Ich finde, es muss passieren.
Okay.
Die Zeit ist reif.
Es gibt bei all dem es gibt ja immer Probleme. Irgendwo, wenn man ein Türchen aufmacht, kommen neue Probleme im europäischen Verteilkarussell. Wenn es denn so kommen sollte, ja, eine konservative deutsche EU-Ratspräsidentin, dann kann nicht auch noch ein konservativer deutscher Kommissionspräsident werden, nach allen Logiken dieser Europäischen Union. Und das stellt dann die Idee der Spitzenkandidaten in Frage. Christian Höppner ist mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur, Generalsekretär des Musikrates, Cellist und auch Dirigent. Dazu haben Sie jetzt wieder mehr Zeit, seitdem Sie nicht mehr an der Spitze des Kulturrates auch noch stehen als Präsident. Genau. Apropos Zeit, ich gebe Ihnen mal zwei Optionen. Sie könnten heute Abend zum Beispiel Fernsehen gucken und hätten dann das vor Augen und Ohren.
Please welcome for their first rehearsal, Sisters from Germany.
Sisters from Germany, die Kenner ahnen es schon, es geht um den Eurovision Song Contest, Grand Prix nannte das man früher mal, da war es noch ein bisschen glorreicher vielleicht. Also das wäre die eine Möglichkeit heute ab 21 Uhr, oder aber wir begeben uns in dieses Umfeld.
Guten Abend, Europa. Herzlich willkommen zur Eurovision-Debatte. Etwas mehr als eine Woche und dann sind schon die Europawahlen.
Also zweimal eine Eurovision, einmal ESC oder aber, das war gerade ein Ton aus der gestrigen Debatte, da kamen die sechs Spitzenkandidaten der großen Fraktion im Europaparlament zusammen und haben miteinander diskutiert. Auf Phoenix konnte man das sehen im deutschen Fernsehen. Haben Sie reingeschaut?
Ja, Herr Frenzel, Sie stellen mich auf eine schwere Probe nach den Prioritäten. Ich habe in der Tat reingeschaut, was für mich gar kein Thema ist, dieser Eurovision Song Contest. Es kommt mir vor wie eine Veranstaltung vom anderen Stern. Das ist eine andere Galaxie. Das passt eigentlich, finde ich, nicht mehr in unsere Zeit. Das sage ich nicht vor dem Hintergrund, dass Deutschland da nicht gerade die vorderen Plätze belegt seit vielen Jahren, sondern es mutet mich sehr merkwürdig an, diese Veranstaltung. Ich kann damit gar nichts anfangen.
Sagt der Generalsekretär des Deutschen Musikrats. Ich habe gedacht, Sie sagen jetzt vielleicht, Musik, egal wie sie ist, und wenn sich Menschen dafür begeistern, ist erstmal gut.
Natürlich, ich verurteile es auch nicht. Ich habe jetzt ganz individuell von mir, das ist auch kein Statement des Musikrats, sondern das ist mein persönliches. Ja.
Gut, ist notiert.
Aber reingeschaut bei Phoenix habe ich gestern. Ich sage aber ganz offen, ich bin nach einer Weile, habe ich wieder abgedreht, weil ich die Debatte mir spannender erhofft hatte und vor allen Dingen zukunftsweisend erhofft habe. Ich finde, und das nicht nur bezogen auf diese Veranstaltung, dass so eine Art Patina drüber liegt über diese öffentlichen Diskussion. Es gibt ganz viele Politiker, die im Konjunktiv reden, sagen, man müsste, man sollte, man könnte, und dabei sind das oft welche, die schon lange am Ruder sitzen und die Möglichkeit gehabt hätten. Mir fehlt in der Diskussion, die ich gestern mitbekommen habe, zugegebenermaßen nur zu einem Teil, mir fehlt wirklich so etwas wie eine konkretisierte Zukunftsvision. Also nicht nur zu sagen, wir wollen da und dahin, sondern wir haben auch die und die, diesen Weg zu gehen und auch die Überzeugungskraft, dieses zu tun und darauf im Verbund mit dem, was man auch schon geschafft hat. Also es ist auch wiederum ein Kommunikationsproblem, wo, glaube ich, weite oder einige jedenfalls auch nicht mehr mitkommen. Das erklärt auch ein bisschen die immer viel zitierte, finde ich auch fast überbewertete und auch kaputtgeschriebene EU-Verdrossenheit. Also ich kann schon nicht mehr hören, weil es gibt dazu keine Alternative.
Also ich habe Sie auch gerade, glaube ich, richtig gehört. Sie waren da jetzt nicht EU-verdrossen, sondern Sie waren einfach nicht so richtig überzeugt von den Politikerinnen und Politikern, die Sie da erlebt haben. Das hätte Ihnen aber mit einer Debatte, sagen wir mal, zum Deutschen Bundestag ähnlich passieren können. Oder gab es jetzt nochmal spezifische Probleme? Wir haben ja gerade diese Einspielung gehört, man konnte ja fast denken, wir haben da irgendwie einen Schnittfehler gemacht, weil erst wird man irgendwie auf Englisch begrüßt und dann kommt so eine deutsche Stimme. Das war aber ganz real, das war das, was man auf dem deutschen Fernsehkanal gesehen hat. Da kam dann eben aus den Übersetzerkabinen, kam dann natürlich, wenn Leute nicht Deutsch gesprochen haben und die meisten Spitzenkandidaten sind dann eben doch nicht Deutsch, dann kam das. Und das ist ja für politische Kommunikation schon mal, ich sag mal vorsichtig, schwierig.
Absolut, das nimmt einen Großteil von Authentizität einfach. Ja, das ist kein Vorwurf an die Übersetzer, aber es ist einfach so. Das musst du eigentlich im Original mitbekommen. Und dieses Format ist auch, glaube ich, schon inzwischen so abgedroschen, was sie da gefahren haben, dass sich die Kommunikation in der Überzeugung dessen, dass man sagt, oh ja, ich muss, also für die, die Skeptiker sind, ich muss unbedingt wählen gehen, zweifelhaft das ist. Aber das hat überhaupt nichts mit EU-Verdrossenheit zu tun. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, es ist dringender denn je. Ich will jetzt hier nicht von Schicksalswahl reden, das finde ich also auch wieder ein bisschen zu übersteigert. Und das ist natürlich eine Dauerbaustelle, die Europäische Union, aber es gibt überhaupt keine Alternative dazu. Deshalb hat ja auch, haben wir als Deutscher Musikrat auch diesen Aufruf gemacht, wählen gehen, Haltung zeigen, auch im Verbund mit dem Tag der Musik ganz bewusst, auch als Schwerpunkt für unsere kommende Mitgliederversammlung, weil ich schon dezidiert der Meinung bin, wir müssen uns viel stärker gesellschaftspolitischer einbringen und auch die Kraft, die Kultur hat, das soll man auch nicht überbewerten, aber diese Kraft eben auch mit einsetzen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man Interesse hergestellt? Sie haben gerade für sich beschrieben, dass das bei Ihnen selbst schon nicht so richtig geklappt hat mit dieser Fernsehdebatte. Relevanz ist ja immer ein hilfreicher Faktor. Und deswegen hatte man ja bei der letzten Wahl angefangen zu sagen, die Spitzenkandidaten, die sollen später auch eine große Rolle spielen. Das heißt ganz konkret, der Spitzenkandidat der Fraktion, die am Ende die stärkste wird im Europäischen Parlament, soll dann auch quasi automatisch EU-Kommissionspräsident werden. Also nehmen wir mal die beiden großen Fraktionen im Moment. Manfred Weber von der CSU, der antritt für die europäischen Christdemokraten und Konservativen. Frans Timmermans, der Niederländer, der für die Sozialdemokraten antritt. Die kann man übrigens beide heute Abend auch sehen im ZDF, 20.15 Uhr. Direktes Duell miteinander. Ist das denn nach wie vor eine gute Idee, dass man sagt, einer von den beiden soll es dann am Ende werden?
Ja, es läuft ja immer auf die Personalspitze zu. Ich finde, dass die Kommunikation zu wenig breit verankert ist und zu wenig langfristig. Das geploppt dann immer hoch kurz vor den Wahlen. Das bezieht sich auch auf unsere Bundestagswahlen oder auf Landtagswahlen. Und zwischendurch haben wir eine wirklich poröse und zum Teil wirklich mangelhafte Kommunikation. Und vor allen Dingen nochmal der Punkt, Rezeptionsverhalten hat sich im digitalen Zeitalter, was viele Chancen bietet, massiv verändert. Und darauf haben wir alle gemeinsam zu wenig Antworten. Und es geht nicht um eine Verteufelung der Digitalisierung, sie ist sowieso da und bietet auch viele Chancen. Aber die gesellschaftspolitische Auswirkung dessen, wir diskutieren das immer unter technischen Gesichtspunkten vorwiegend, die gesellschaftspolitische Auswirkung, die Digitalisierung hat, die unterschätzen wir maßlos und vor allen Dingen eben auch, welche Folgen das hat für die Kommunikation. Und da reicht es eben nicht, auf Facebook, Instagram und Co. einfach präsent zu sein, sondern hier geht es ja wirklich darum, Neugierde zu wecken und Orientierung zu bieten und damit auch eine Urteilsfähigkeit zu stärken.
Und politische Alternativen klar zu machen. Das ist ja nochmal eine spezielle Ebene bei einer solchen Europawahl. Sie haben das Stichwort Schicksalswahl genannt. Ja, erstmal grundsätzlich die Frage, wie stehst du überhaupt zu diesem europäischen Projekt? Wenn man das mal überträgt, das wäre so, als würden bei der Bundestagswahl auch Parteien antreten, die erstmal grundsätzlich die Notwendigkeit der Bundesrepublik Deutschland in Frage stellen. Das heißt, diese Debatte muss man erstmal führen. Die überlagert in gewisser Weise auch viele politische Sachfragen, wo sie ja Wählerinnen und Wähler vielleicht einfach mal entscheiden können, will ich lieber Biolandwirtschaft oder lieber intensive Landwirtschaft? Will ich strengere Abgasrichtlinien Richtlinien aus Brüssel oder will ich lockere und lieber weiter Diesel fahren? Ne? Das tritt alles ein bisschen zurück dadurch.
Total. Es fehlt A, der Blick für Zusammenhänge, der auch hergestellt werden muss, und B, führen wir natürlich auch eine Phantomdebatte, wenn ich dran, also man hört ja häufig das Argument, ja, die EU ist verantwortlich für die krumme Gurke, ja, oder für sonstige.
Ist sie schon lange nicht mehr.
Eben, genau, ist längst vom Tisch. Ja. Aber das hält sich halt hartnäckig und das zeigt wiederum auch einen Kommunikationsmangel, wenn ich es mal zumindest vorsichtig sagen, auch seitens der EU insgesamt, aber auch der beteiligten Länder.
Also heute Abend können Sie sich Ihr eigenes Bild machen, das Duell Weber-Timmermans, also Manfred Weber, CSU, Franz Timmermans für die Europäischen Sozialdemokraten, ein Niederländer, der übrigens hervorragend Deutsch spricht, also da hat man kein Übersetzungsproblem, zumindest das deutsche Publikum nichts. Sie können natürlich auch die Debatte von gestern Abend mit allen 6 Spitzenkandidaten sehen, die gibt es online auf verschiedensten Quellen, unter anderem auch auf der Seite des Europäischen Parlaments. Die AfD will heute einmal mehr probieren, einen Vizepräsidentenposten im Deutschen Bundestag zu besetzen. Heute kandidiert Gerold Otten in etwa einer Stunde. Das ist der 10. Anlauf. Bisher hat die Mehrheit der Abgeordneten immer Nein gesagt, also die anderen Fraktionen, zu den Kandidatinnen oder Kandidaten der AfD. Christian Höppner ist weiter an meiner Seite, bis März Präsident des Deutschen Kulturrates. Wir rufen dieses Thema ja nicht zum ersten Mal auf. Die Frage bleibt immer die gleiche. Ist es richtig, der AfD diesen Posten zu verwehren? Diesen Posten, das muss man dazu sagen, der ja nach parlamentarischen Gepflogenheiten auch der AfD zusteht.
Ja, Herr Frenzel, richtig. Aber über diesen Gepflogenheiten steht natürlich auch die Gewissensentscheidung eines jeden einzelnen Abgeordneten. Ich habe einen hohen Respekt vor jedem der Abgeordneten, der sich so oder so entscheidet dafür oder dagegen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass man aber auch die gesellschaftlichen Folgen bedenken muss. Also klar wird mit dieser Verweigerung der Besetzung des Vizepräsidentenposten durch die AfD auch die Opferrolle der AfD weiter untermauert, gefüttert, gar keine Frage. Insofern finde ich es eine sehr schwere Entscheidung. Ich habe versucht, mich schon des Öfteren einfach mal in die Rolle eines Bundestagsabgeordneten zu beamen und wie würdest du eigentlich selber entscheiden? Ich muss Ihnen gestehen, ich bin unsicher, weil natürlich die Argumente, die dagegen sprechen, die sind glasklar, eindeutig. Andererseits ist es eine demokratisch gewählte Partei im Bundestag und ich habe mir dann so die Frage gestellt, würde ich vielleicht auf die Personen stärker gucken? Das wird ja auch als Argument häufig gebracht, dass man sagt, wir gucken sie Personen an. Aber
das muss man der AfD an dieser Stelle auch zusprechen, dass sie ja natürlich schon auch im Laufe dieser Kandidatenabfolge versucht hat, konsensfähigere Kandidaten da zu positionieren. Also es ist ja auch, es ist ja nicht so, dass da komplett die Türen zugemacht werden.
Nee, ja, das ist die eine Seite der Medaille, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite macht sie natürlich, wenn ich an diese Hammelsprung-Geschichte denke im Bundestag. Sie tun natürlich auch wirklich alles, um diese Stimmung gerade nicht zu erzeugen, dass man Teil dieses parlamentarischen Selbstverständnisses, der Gepflogenheiten ist, auf die man sich beruft. Das finde ich auch empörend, was
aber
da passiert.
Aber gerade deswegen, ich habe schon verschiedentlich dafür geworben, dass der Bundestag sich durchringt, aber Sie haben natürlich recht, das muss jede einzelne Abgeordnete letztendlich mit sich ausmachen. Das ist ja eine Wahl der einzelnen Abgeordneten, durch die einzelnen Abgeordneten. Nichtsdestotrotz, die Opferrolle, Sie haben sie angesprochen, ist eins. Das ist ein strategisches Argument. Es gibt sehr viel Demokratietheoretisches, das dafür spricht, dass man Grundregeln gerade dann befolgt, wenn es wehtut. Also die berühmte Freiheit des Andersdenkenden. Dafür haben wir natürlich Institutionen und Regeln, dass wir es nicht abhängig machen von Positionen und von Grundhaltungen, sondern sagen, es gibt eine Art Reglement.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich dran denke, es hat ja auch mal lange gedauert, bis die Grünen den Bundestagspräsidenten stellen konnten. Insofern, das ist auch ein Aspekt zu bedenken. Andererseits ist natürlich bei der AfD schon so, dass sie in einer Art und Weise Grundlinien unseres Werteverständnisses aus dem Grundgesetz abgeleitet, doch in einer Weise subkutan oder auch offensichtlich überschreitet, wo ich dann auch verstehen kann, wenn man sagt, nein, die Partei ist für mich grundsätzlich nicht Weber. Deshalb sage ich nochmal, ich bin da hin und her gerissen, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ja oder nein.
Es gibt ja die Hoffnung, dass Institutionen auch eine zivilisierende Wirkung ausüben. Wenn einer erstmal Vizepräsident des Bundestages ist, dann ist er irgendwann auch wirklich Vizepräsident und vielleicht ein bisschen weniger AfD im Kopf, was immer das auch bedeutet. Es gibt natürlich auch einen Teil innerhalb dieser Partei und auch innerhalb dieser Bundestagsfraktion, wo man sich vielleicht strategisch auch überlegen könnte, ist es nicht klug, vielleicht eher die Gemäßigten da zu stützen, indem man die Möglichkeit des Dialoges offen hält, indem man auch mal eine Hand ausstreckt, auch wenn es schwerfällt. Ich denke in dem Zusammenhang auch an etwas, Herr Höppner, und da sind Sie auch in gewisser Weise mit in einer Verantwortung gewesen, als die sozusagen die Idee im Raum stand, die AfD könne den Kulturausschuss als Vorsitz zugesprochen kommen, als der Bundestag neu konstituiert war, als auch der Kulturrat, dem Sie damals noch als Präsident vorgesessen haben, per Petition dagegen Sturm lief und sagte, das darf nicht sein.
Das ist ja eine Entscheidung natürlich der Abgeordneten und Abgeordneten, aber ich bin froh, dass wir da ein Kraftfeld waren und in diese Richtung gewirkt haben. Ganz überzeugt bin ich nach wie vor davon, weil die AfD natürlich erkannt hat, wie keine andere Partei, dass Kultur ein hochpolitisches, gesellschaftspolitisches Wirkungsfeld ist und dass man gerade über die Kultur wirklich Menschen auch in die jeweiligen Interessenrichtungen führen kann. Und wir haben gesagt, Kunst muss frei sein und das kann nicht durch die AfD besetzt werden. Das ist eine Überzeugung, aber das, wir haben ja.
Aber glauben Sie denn nicht, dass man diesen Wettstreit mit Argumenten führen muss und nicht, indem man sagt, letztendlich, wir möchten euch nicht auf bestimmten Positionen sehen? Das ist, kommt ja auch letztendlich im Prinzip das Verwehren einer Diskussion gleich.
Nein, überhaupt nicht. Das sehe ich nicht so. Wir haben ja die Diskussion an allen möglichen Enden und Ecken geführt und führen sie auch weiterhin. Ich habe auch im Kulturrat und werbe bis heute dafür, dass wir nicht sagen, die AfD darf nicht hier teilnehmen. Wir haben die AfD auch bereits schon in Diskussionen, Veranstaltungen gehabt und so weiter. Also auch beim Musikrat übrigens, auch Marc Jongen war bei uns bei der letzten Mitgliederversammlung. Nein, das ist vollkommen klar. Wir müssen vor allen Dingen mit den Menschen, die ihr nachfolgen, reden. Wir müssen aber auch mit den Funktionären, mit den Politikern reden. Das darf nicht abbrechen. Das heißt aber nicht automatisch, dass wir alles gut finden müssen, wo sie sitzen. Außerdem im Bundestag ist die AfD ja in einer Weise präsent. Ich glaube, da muss man nicht die Sorge haben, dass sie da untergeht, wenn sie nicht den Ausschussvorsitz hat vom Kultur.
Den sie am Ende nicht bekommen hat. Auf dunkler Scholle, so ist ein Text heute in der Zeit überschrieben, in der heute erschienenen Zeit, der Folgendes beschreibt: Kunst muss autonom sein. Davon waren Linke und Liberale jahrhundertelang überzeugt. Und heute sind es vor allem rechtsgesinnte Künstler, die das für sich in Anspruch nehmen als quasi letzte Verteidiger der Kunstfreiheit. Das ist die Grundidee dieses Textes. Christian Höppner, Sie haben den auch quer gelesen. Erleben wir da gerade einen Kulturkampf?
Ja, aber das ist nichts Neues. Das haben wir schon in vielen Epochen und Zeiten, einen mehr oder weniger starken Kulturkampf. Kultur ist eben, das habe ich ja eben schon ein bisschen versucht anzutönen, ein hochpolitisches Thema und wird natürlich von allen möglichen Richtungen besetzt, benutzt. Und das erleben wir im Moment gerade wieder in besonderer Weise.
Sie haben Marc Jongen erwähnt, den kulturpolitischen Sprecher der AfD, der eben auch gerne Ausschussvorsitzender des Kulturausschusses im Bundestag geworden wäre, der zum Beispiel in diesem Kontext sagt, was wir uns da wünschen, ist nicht die Übernahme, die rechte Übernahme des Kulturbetriebs. Das Einzige, was wir uns wünschen, ist mehr Pluralität. Das ist der Begriff, den er immer wieder verwendet. Also ich übersetze ihn mal einfach, wenn es fünf eher links gestrickte Intendanten und Direktoren von Kultureinrichtungen gibt, dann ist es doch vielleicht auch mal okay, wenn es einen stramm Konservativen an einer anderen Stelle gäbe.
Aber das ist genau das Gegenteil von Kunstfreiheit, was er da beschreibt. Man muss ja unterscheiden zwischen dem, was ein Kunstwerk ist oder überhaupt ein künstlerisches Ergebnis und den Menschen, die gestalten. Und natürlich sind die Menschen, die gestalten, auch immer politisch tätig, gerade im Kulturbereich. Und da auf eine Richtung zu setzen, ist genau das Gegenteil von Kunstfreiheit. Kunst ist frei per se, nicht nur in unserem Grundgesetz, sondern es wird ja in dem Moment erst politisch, wo es wirkt auf den einzelnen Menschen. Und diese Wirkung zuzulassen, im Rahmen natürlich des Grundgesetzes und auch dessen, was strafrechtlich relevant ist, die muss, egal in welche Richtung es geht, gewährleistet sein.
Es geht ja hier in diesem Text, aber auch generell im weiteren Sinne auch darum, inwieweit man sozusagen Ästhetik, Kunst frei macht, auch von Politik und von politischer Intention und auch löst beispielsweise von Gesinnung etwa desjenigen, der sie erschaffen hat. Wir haben ein junges Beispiel aus der jüngeren Zeit, Emil Nolde, der abgehängt wurde im Kanzleramt von der Kanzlerin, weil eben nochmal deutlicher geworden ist, was man bei Nolde immer schon ein bisschen wusste, seine streng nationale Einstellung, auch seine Nähe zum Nationalsozialismus, wo man also gesagt hat, die Schönheit dieses Werkes kann nicht unabhängig von dieser Person mit seiner Biografie betrachtet werden. Mhm. Ist das die Einschränkung der Kunstfreiheit? Das ist eher die Kritik, die eben von rechts kommt.
Ja, also abgesehen davon, dass die Kanzlerin natürlich machen kann, was sie will in der Frage, fand ich es ein falsches Signal, weil es natürlich auch ein öffentliches Signal ist. Ich finde es absolut wichtig, die Person auch immer in den politischen Kontext zu stellen. Aber wenn wir, das ist bei Nolde so, wenn wir an die Musik von Richard Wagner denken, ist das ein anderes Beispiel. Das, finde ich, darf uns aber nicht den Blick verstellen, im Bewusstsein dieses Kontextes das Kunstwerk als solches zu betrachten. Und das wird mir im Moment wahnsinnig eng, kommt mir wahnsinnig eng vor, wird immer enger im Moment, weil es tatsächlich auch instrumentalisiert wird.
Es wird immer enger durch wen?
Durch die Menschen, die sagen, das darf nicht sein. Ja, es gibt ja nach wie vor Menschen, die sagen, Wagner höre ich mir nicht an, das darf einfach nicht sein. Das finde ich nicht. Das ist auch eine Verweigerung von dem geschichtlichen Zusammenhang oder eine Verengung, nicht eine Verweigerung, eine Verengung von dem geschichtlichen Kontext in der Frage, wie gehen wir auch mit dem Kunstwerk um. Das wird immer eine Auseinandersetzung sein. Ich habe auch Respekt vor den Menschen, die sagen, sie wollen das nicht oder können das nicht, gerade wenn es natürlich im historischen Erfahrungskontext läuft. Aber ich finde, wir machen das zu einfach, wenn wir versuchen wollen, Kunst zu bewerten. Das darf sein, das darf nicht sein.
Christian Höppner ist mein Gast heute an dem Tag, an dem etwas vor der Zeit der Deutsche Bundestag schon gefeiert hat, eine Feierstunde zu 70 Jahren Grundgesetz. Der eigentliche Tag ist in genau einer Woche, am 23. Mai. Dieses deutsche Grundgesetz hat viele Dinge festgelegt, geregelt, unter anderem auch in Artikel 22 festgelegt, dass wir erstens eine Nationalhymne haben und welche das sein soll, nämlich das Deutschlandlied, und da festgelegt die dritte Strophe, Einigkeit und Recht und Freiheit. Jetzt gab es vor einigen Tagen eine Debatte, ausgelöst durch den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, der gesagt hat, das ist ein Lied, das er am liebsten ersetzt sähe durch etwas anderes. Er hatte auch einen konkreten Vorschlag, nämlich die Kinderhymne von Brecht. Unter anderem mit der Begründung, in Ostdeutschland sei das eine Hymne, die nicht wirklich richtig angenommen sei, nach seiner Beobachtung. Sie sehen das ganz anders.
Ja, das ist für mich ein sehr emotionales Thema. Ich kenne und schätze Bodo Ramelow, finde das aber unterirdisch, was er da versucht hat anzustoßen. Ich sage mal, auch vielleicht mit Hinblick auf wahltaktische Überlegungen. Aber ich finde es unverantwortlich, denn diese Nationalhymne und die dritte Strophe ist ein ganz gewichtiger Teil, noch zu wenig präsent, aber trotzdem ein gewichtiger Teil in der Identifikation vieler Menschen. Und ich frage mich, woher diese Erkenntnis nimmt, dass also viele Menschen in Ostdeutschland sich dann nicht mit identifizieren können. Ich finde es auch unterirdisch, dass der ehemalige Bundestagspräsident Thierse noch mit einem Ergänzungsvorschlag reingekommen ist. Ich hätte mir gewünscht, die Kanzlerin hat sich ja auch dazu geäußert, aber ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr Politikerinnen und Politiker sich auch meinetwegen gerne emotional, das ist ja ein emotionales Thema, das kann man nicht nur mit der Ratio begründen, ausgesprochen hätte für das, was wir haben. Ich finde es furchtbar, den Zeitgeist oder solche Überlegungen, die überhaupt nicht belegt sind von Herrn Ramelow und anderen, jetzt da versuchen, eine Diskussion anzufahren. Abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, wir haben ganz andere Themen auf der Tagesordnung, die viel grundsätzlicher und wichtiger sind als dieses Thema.
Also eine Debatte um eine nationale Hymne. Jetzt frage ich vor allem erst den Musiker oder den Citoyen, was begeistert Sie so an dieser Hymne?
Beides, das ist gleichgewichtig. Klar, die Musik ist grandios und auch vom geschichtlichen Hintergrund, ich rede nur von der dritten Strophe ausdrücklich, von dem geschichtlichen Hintergrund, dann finde ich, dass auch der Text in einer Art und Weise aktuell ist. Also nicht nur die Musik, die Menschen berührt, die auch etwas auslöst, nicht nur bei mir, glaube ich, sondern auch der Text ist in einer Art und Weise aktuell, der kann Bilder im Kopf entstehen lassen, dass wir immer wieder den Rückschluss auf unsere heutige Situation haben können. Mhm. Ja, Einigkeit, Recht und Freiheit, meine Güte, was sind das für Werte, die jetzt auch im europäischen Kontext international immer stärker verletzt werden.
Sie sind des Glückes Unterpfand. Der Grünen-Chef Habeck hat seine letzte Sommertour unter dieses Motto gestellt. Also man kann diese Hymne auch, wenn man möchte, für sich vereinnahmen. Ich finde interessant, Hoffmann von Fallersleben, der ja derjenige ist, der sie getextet hat, der ja eben auch für dieses, die erste Strophe, wir haben es jetzt immer anonym genannt, Deutschland, Deutschland über alles, also eben das, was so viel schlechte Erinnerung hervorruft. Aber das ist ja vom historischen Kontext auch interessant, das geschrieben hat im Exil auf Helgoland in großer Sehnsucht nach einem liberalen, genau, vereinigten Deutschland, was ja damals quasi so, wenn man das vergleicht mit heute, eher das Bedürfnis war, das heute vielleicht bei Leuten mitschwingt, die sich eine vereinigte Europäische Union wünschen. Eben nicht mehr die Kleinstaaterei, sondern etwas Größeres, Liberales, Demokratisches. Ja. Also Kontext ist schon wichtig an der Stelle. Nichtsdestotrotz muss man möglicherweise ernst nehmen oder zumindest mal wirklich reinhorchen, gerade wenn wir versuchen, Nation und Gefühle, die mit Heimat verbunden sind, positiv zu besetzen und eben nicht durch die, die das mit einer Portion Hass tun, ob das dann auch wirklich funktioniert und ob in diesem wiedervereinigten Deutschland 29 Jahre danach diese positive Konnotation West so automatisch auch im Osten funktioniert.
Nein, sicherlich nicht automatisch. Und da ist natürlich viel schiefgelaufen auch in diesem Prozess des Zusammenwachsens. Wir verwechseln, glaube ich, immer Identität und Identifikation. Identitäten werden oft zugeschrieben. Identifikation ist das Entscheidende, dass ich mich als Bürgerin und Bürger dieses Landes eben zum Beispiel auch mit dieser Nationalhymne identifizieren kann. Und da gibt es zahlreiche Versäumnisse bis hin in den Bildungs- und Kulturbereich.
Im Deutschland von Kultur, mein Gast heute war, muss ich jetzt gleich sagen, Christian Höppner vom Kulturrat ehemals bis März, Generalsekretär des Musikrates. Was steht bei Ihnen heute noch so an?
Ja, ich rate gleich in die Hochschule und unterrichte dort Cello. Freue mich sehr drauf und heute Abend ist Verleihung des Leo Beck-Preises.
Dann viel Spaß dabei und vielen Dank für den Besuch heute.
Gerne.